Es freut mich, dürfen wir jetzt zu dem Teil der Mission kommen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum machen wir als Pfimi Thun überhaupt so Missionsgottesdienst etwa dreimal im Jahr? Wir machen das, damit wir über den Tellerrand raus sehen. Wir hören, wie geht es anderen Menschen auf dieser Welt? Wie leben sie ihr Christentum? Was haben sie für Herausforderungen? Und ich glaube, wir dürfen da auch motiviert werden und sehen, was auf anderen Ende der Welt passiert. Wie Gott wirkt über die Schweiz raus. Er ist einfach gross. Und dann, glaube ich, sind so Gottesdienste auch dazu da, Berufungen freizusetzen. Mach dein Herz auf. Vielleicht ruft dich Gott heute. Es muss nicht unbedingt sein, jetzt gerade für immer in die Mission zu gehen. Es kann auch sein, dass ich rufe für einen Kurzeinsatz. Oder gibt dir ein spezielles Land aufs Herz, wo du so viel beten sollst. Oder deine Finanzen investieren. Ich glaube, der heutige Morgen darf zu dir, dass wir auch berufen werden, vielleicht in so einem Teil uns investieren. Heute Morgen dürfen wir zwei Gäste unter uns haben. Den einen kennen wir schon relativ gut, meinte ich. Der Andreas Zurbrück, er ist von SAM Global. Und er hat die Julia mitgenommen. Die Julia wird den Andreas dann auch selber vorstellen. Und jetzt sage ich nicht mehr viel. Andreas, komm doch vorne. Wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Ja, danke vielmals für die Einleitung, Thomas. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Also bin ich eigentlich jeden Sonntag hier, aber nicht immer hier vorne. Und das freut mich mega. Und ja, ich bin happy, ist Julia Henke hier. Sie wird den grösseren Teil machen nachher. Aber ich möchte gleich gerne ein bisschen Grundlage legen und würde sie auch noch kurz ein bisschen mehr vorstellen. SAM Global, Serve and Multiply, früher hat es geheißen Schweizer Allianz Mission. Heute tun wir Serve and Multiply, dienen, so wie Jesus hat dienen, wollen wir, und multiplizieren im Sinn von Jüngerschaft. Es soll weitergehen, es soll nicht mit unserem Einsatz einfach fertig sein, sondern nach dem, was SAM Global probiert, mit irgendeinem Partner zu lancieren, soll es weitergehen. Wir arbeiten in vielen verschiedenen... Ah, da bin ich schon zu weit. Wir gehen jetzt da zurück. Okay, wir arbeiten in verschiedenen Schwerpunktthemen. Das eine ist Grund- und Berufsbildung, wir haben medizinische Arbeit, wir machen theologische Bildung und Praxis, sagen wir dem. Das sind Bibelschulen, aber auch Gemeinden, Gründungen. Wir sagen dem auch Kontaktarbeit, wenn es darum geht, im muslimischen Kontext Hauszellen zu gründen. Verbesserung der Lebensgrundlagen, das sind Agroprojekte oder Brunnenprojekte. Ihr merkt ganz breit, schaffen wir, insofern ist eigentlich auch fast für jeden oder jede irgendwo eine Aufgabe parat. Genau. 10 verschiedene Länder, portugiesischsprachig, französischsprachig, englischsprachig, was euch liegt. Es gibt etwas. Ich persönlich bin am meisten in Afrika unterwegs, die mich ein bisschen kennen, wissen das. Und darum reden wir heute auch besonders von Kamerun. Das ist der Gelbtopf da im Knäuel von Afrika, die vielleicht noch ein bisschen Mühe haben mit der afrikanischen Geografie. Wir wollen heute auf Kamerun gehen. Wieso? Ich habe eigentlich geplant, heute 2 kamerunische Gäste zu bringen. Der Moussa, er ist Leiter von einer Gesundheitsarbeit im Kamerun. Sie haben 10 verschiedene Gesundheitsstationen im extremen Norden. Das ist der Teil, wo von der Boko Haram eigentlich heute, mehr sagen wir, fast mehr oder weniger diktiert wird. Also es ist wirklich eine Zone, die sehr unruhig ist. Oder andere wäre der Hugo da Fidel gsi. Er ist der Direktor von einer Bibelschule. Sie zwei wollten wir in die Schweiz holen. Leider haben sie kein Visum bekommen und wir sind jetzt halt einfach das Programm ein bisschen am Umgestalten. Und insofern bin ich erst recht froh, dass heute Julia da ist. Sie arbeitet in dieser Region mit uns zusammen. Sie ist Leiterin und Gründerin von Rings of Hope. Das ist eine Schweizer Organisation, die sich vor allem auch um Witwen in Nigeria schon seit längerer Zeit kümmert und die probiert zu organisieren. Ihr werdet es dann hören. Und seit dem Januar jetzt auch mit uns zusammen im Kamerun. Und ich finde das mega ein cooles Projekt. Und darum bin ich happy, dass sie da ist. Voilà, Hoffnung, die trägt, ist der Titel. Wieso? Der Titel, denke ich, es ist relativ naheliegend. Heute ist eine ziemlich hoffnungslose Zeit. Sehr viele Leute sind am Hadern. Und ja, ich habe sie aufgeschrieben. Es gibt Krieg in Israel, Krieg in der Ukraine. Seid ihr mir, hey, das Thema Hoffnung, die trägt, vor einem Jahr gewählt als SAM Global und haben natürlich nicht gedacht, dass das so aktuell wird sein, heute, wo wir drinnen stecken. Aber es ist, ja, es ist so, viele Leute sind entmutigt, fragile Kontexte, auch in Sahelzone, der Terrorismus, der überhand nimmt, Migration, kürzlich auch wieder in Nepal, ein riesen Sturm oder ein riesen Erdrutsch, grosse Flut. Das ist ja auch ein Gebiet, wo wir drinnen arbeiten, die uns auf Instagram folgen. Die wissen es, die anderen können das heute programmieren in ihrem Handy, dann wissen sie es das nächste Mal. 20'000 Leute müssen evakuiert werden, weil ihre Häuser einfach von der Flut sind weggeschwemmt oder mindestens sind, unbewohnbar gemacht worden. Ja, eine Zeit vor Hoffnungslosigkeit. Was haben wir denn noch zu hoffen? Ich würde gerne eine Basis legen. Es sind recht viele Bibeltexte, wo ich zuerst denke, ich gehe das so schnell drüber. Und heute im Gebet vorher haben wir gemerkt, nein, Gottes Wort ist das, was dreht. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ich kann euch nicht alle Texte, die jetzt gerade kommen, vorlesen und jeden auslegen. Aber ich würde zum einen und zum anderen doch ein Beispiel geben. Einfach ein bisschen zu zeigen, hey, es gibt eine Hoffnung. Und sie hat, man kann es beobachten. Es ist nicht nur mehr geschrieben im Buch, sondern wir beobachten so. Das möchte ich eigentlich. Und darum lese ich jetzt die Bibelverse nicht vor. Ihr könnt die nachlesen. Ich sage euch dann, wenn ihr es könnt, euer Handy für ein Foto zu machen. Gottes Wort bleibt. Das ist eine von diesen Grundlagen. Von dem Kreuz, wo Jesus das Fundament ist. Aber Gottes Wort bleibt. Und ich bin so froh, ist das heute Morgen nochmal gekommen. Es ist einfach etwas, wo wirklich das Fundament ist. Und wir haben da kürzlich eine super Erfahrung gemacht. Ihr wisst, die Bibel wird heute in alle Sprachen übersetzt. Wir sind zum Teil auch engagiert dabei. In den Feldern, wo wir sind, gibt es Leute, die haben erst das Neue Testament. Andere haben noch gar keine Bibel. Bei anderen wird es dran geschaffen. Aber was heute Tatsache ist, ist, sobald das ein Buch übersetzt ist, dann wird es gelesen und aufgenommen. Drucken tut man es meistens nicht mehr, weil man wartet, bis man mindestens ein Testament fertig hat. Aber man kann ja das Buch aufnehmen, auf Audio, auf ein Handy irgendwo spielen und dann können die Leute schon mal anfangen, die Bibel zu hören. Und der junge Muslim da, der hat in seiner Sprache die Bibel das erste Mal gehört. Und ich werde euch das schnell vorspielen. Ah, jetzt kommt kein Ton.
Nam,
kommt auch der Ton.
Nam, Nam.
Ja, ich breche sie ab. Ihr merkt, er ist begeistert, das zu hören. Und das Name heisst Verstanden. Verstanden. Ich habe jetzt endlich mal die Bibel verstanden. Und er ist ein Muslim, ich sage euch, er hat eine Nacht lang die Bibel gelost. Und ist am nächsten Morgen wieder zu unseren Einsatzleistenden gekommen und gesagt, hey, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Es ist ein Monat gegangen und er hat sich bekehrt. Er ist heute ein Jesus-Nachfolger. Und das ist einfach cool. Und ich denke, das ist etwas, was uns auch Hoffnung gibt, dass die Bibel, das Fundament, wird heute schneller übersetzt. Künstliche Intelligenz ist auch etwas, was uns Hoffnung macht. Klar macht es vielleicht auch Angst. Aber in diesem Bereich, ich meine, ich kann super Französisch. Ich kann einen Text innerhalb von 5 Sekunden übersetzen. Und ohne, dass es jemand korrigieren muss, weil wir heute einfach so Tools haben, wo Sprachen ruckzuck übersetzen. Ich habe kürzlich gesehen, dass einer auf Deutsch hat die Wetterprognose geredet und gleichzeitig, 1:1, hat er es auf Französisch gesagt, ohne dass er ein Wort Französisch kann. Mit Synchronisierung von den Lippen und allem. So weit sind wir heute mit der Technik. Und das macht mir Hoffnung, dass das Wort Gottes einfach noch schneller verteilt wird auf dieser Erde. Und das ist das, was es braucht, wenn wir wollen, dass alle Nationen Gottes Wort hören können. Voilà, eine Grundlage. Zweite ist, seine Gnade hat kein Ende. Psalm 103, doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die in ihm in Ehrfurcht dienen. Gnade ist etwas, das auch so eine Grundlage legt. Mein Mitarbeiter im Tschad war einen Sommer lang im Gefängnis, 1000 Gefangene. Von diesen 1000 sind 200 Dienstag und Donnerstag nach mir hören. Und nach diesem Seminar haben sich 14 von diesen 200 gesagt, ich will mich taufen. Sie haben die Taufe organisiert im Gefängnis. Ihr seht das an einem Kinderplanschbecken. 14 sind gekommen und dann sind plötzlich nochmal 11 angestanden. Im Ganzen sind 25 Leute können taufen in diesem Gefängnis. Und wo soll es Hoffnung geben, wo soll es Gnade geben, wenn nicht in einem Gefängnis in Afrika? Einfach, Gnade gilt für jeden. Und das ist einfach eine Basis, die man nicht wegnehmen kann. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Das Wort Gnade bleibt. Der Heilige Geist bleibt. Er ruft. Er ruft weiter. Am gleichen Ort, wo vorhin der junge Mann hat seine Bibel gelost, ist ein anderer zum Glauben gekommen. Durch einen von unseren Mitarbeitern. Und das ist eigentlich ein Stamm, die haben jetzt wirklich gerade die Bibel ganz neu. Und die Einheimischen haben immer gesagt, die von dieser Waldregion, die werden nie Gottes Wort verstehen. Das sind so sture Leute. Sture Leute. Und sie haben gesagt, das kann nicht sein. Und der hier, der rechts, der war eigentlich der Leiter von der Jugend. Wie sagt man, Bibelgruppen von Guinea. Also so VBG Guinea. Und er hat gerade seinen Job übergeben an seinem Nachfolger. Er war in der Hauptstadt und hat sich dort ein gemütliches Leben einrichten wollen. Er war aber in dieser Waldregion an unserer Schulung und hat das gesehen, dass da effektiv von diesem Stamm Leute zum Glauben kommen. Er hat das Telefon zu ihrer Frau gesagt, hey, wir müssen in den Wald zügeln. Und sie sagt, nein, jetzt sind wir doch wollen in der Hauptstadt sein. Das ist doch hier viel, viel bequemer zum Leben. Er sagt, ja, was braucht es denn, dass du kommst? Sie sagt, ja, wenn Gott uns ruft, dann komme ich. Er hat gesagt, Gott hat uns gerufen. Und 3 Wochen später ist sie mit ihren Kindern angezogen. Er ist sie nicht mal geholt. Sie musste ein Bösschen organisieren, hat ihren Hausrat zusammengenommen. Und er ist heute eigentlich der, der sich um die kümmert. Also es ist unsere Einheimische, die mit unseren Leuten zusammenarbeiten. Aber es geht weiter. Es ist das Multiply. Es ist das jünger machen, oder? Wo wir wollen. Und das gibt mir Hoffnung. Weil lokale Leute sagen, ich lasse mein Luxusleben in der Stadt sein und ich gehe in den Wald rein. Ich gehe einfach leben, für dass die Leute, die Jesus begegnen, dass die wachsen können. Das gibt mir Hoffnung. Der Heilige Geist ruft ihn. Er ruft vielleicht auch dich. Ich habe draussen so einen Jobflyer auf dem Tisch, für die, die es interessiert. Also wir haben wirklich viele offene Stellen. Kurzzeit, wie es Thomas gesagt hat, Langzeit, was immer. Kommt doch, wenn ich gerade schon am Reklamen mache, bis jetzt 2 so Flyer, wo Thomas hat gesagt, die Vorderseite fehlt, es ist sehr viel Text. Aber das eine ist eben genau die medizinische Arbeit von dem Kollegen, der hätte kommen sollen. Das andere ist die Bibelschularbeit vom anderen Kollegen, der hätte kommen sollen. Wir haben Flyer gedruckt. Sie sind nicht gekommen. Aber schaut es doch an, nehmt es mit, bedient euch da draußen und informiert euch, was abgeht in diesem Norden, in einer Region. Julia wird es dir auch noch ein bisschen sagen, in einer Region, wo die Leute wirklich verfolgt sind. Wo seit 9 Jahren jetzt einfach die Boko Haram regelmässig Dörfer zu Boden machen, Häuser anzünden, junge Leute verschleppen, Menschen umbringen. Und das arbeitet die Kirche in dieser Region, weil sie ist die Kirche, die dort ihre Grundfeste hat, die dort angefangen hat. So, jetzt glaube ich, muss ich ein bisschen vorwärts machen. Wir machen es so. Das Bild hier müsst ihr jetzt fotografieren. Da sind nämlich ganz viele Bibelstellen drauf. Was ich sagen will, ist, oben rechts, es gibt Zeichen für Hoffnung. Wir können es sehen. Wir lesen es eben nicht nur in der Bibel. Es ist nicht einfach eine Geschichte oder etwas, wo wir glauben, dass es geschrieben ist, Gott Wort ist. Aber wir beobachten, dass es eine Auswirkung hat. Und darum wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr Zeit brauchen und Julia bitten, dass sie kommt. Julia Henke, Rings of Hope. Sie arbeitet in Nigeria, im Kamerun. Sie arbeitet auch in der Schweiz ganz viel. Gell? Du bist so eine strategische Frau, die mit der Schweizer Allianzmission, mit der Schweizer Evangelischen Allianz unterwegs ist. Darum kennt sie der Uli auch schon ein bisschen. Sie ist wirklich eine Visionärin und ich bin mega gespannt, was du uns alles von Kamerun zu berichten hast.
Danke vielmals, Andreas. Ich schätze es extrem, um mit Sam Global unterwegs zu sein seit dem Januar in Kamerun. Also meistens digital. Ich war einmal im Januar und jetzt im nächsten Januar wieder gehen. Aber weil für mich Sam Global für eine wunderbare Fusion steht von professioneller Missionsarbeit und geistgeleitete Jüngerschaft. Sie haben christliche Entwicklungszusammenarbeit und sie haben auch auf dem Herz, dass das Evangelium rausgeht. Und diese Kombination, die ist sehr umkämpft. Sie arbeiten auch mit der DEZA zusammen, mit öffentlichen Geldern, als eine der einzigen Missionswerke in der Schweiz, weil sie einfach nicht aufgeben wollen, die Spannung zu halten. Genau, von dem her hast du es mega Vorrecht. Ja, wir haben heute Morgen, wie es Andreas schon gesagt hat, den Eindruck gehabt, dass das Wort von Gott heute einfach einen besonderen Stellenwert haben soll. Obwohl wir ganz viele Geschichten bringen, das ist ja auch Wort Gottes, weil das ist inkarniert, das ist Fleisch geworden, Wort Gottes, das sind Zeugnisse, wo Gottes Wort sich manifestiert hat. Und gleich hatte ich heute Morgen einen Bibeltext gehabt, und als ja, dann der Eindruck kam, habe ich gedacht, ja, dann lese ich den gleich noch vor, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben. Und ich möchte gerade anknüpfen bei dem Missionsbegriff. In der Schweiz ist gerade einiges am Laufen in diesem Zusammenhang. Und wenn es euch interessiert, würde ich euch ermutigen, um zu googlen Zukunft Mission. Da kommen wir auf die Seite von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und sehen, dass ganz viel am Laufen ist bei den Verbänden, bei dem Missionswerk. Es ist wie ein Aufbruch. Und etwas, was wir festgestellt haben, ist, dass man manchmal den Begriff Mission immer noch für das Ausland verwendet. Und das hat sich auch so eingebürgert. Das ist auch verständlich. Und gleichzeitig merken wir sind ja auch ein Missionsland. Immer mehr. Und das ist eine mega Chance. Dass man merkt, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und ja, wenn wir jetzt von Mission reden, dann ist es ja einfach in dem Sinn die Sendung. Oder Mission, Missionare, das sind eigentlich früher, das kommt zum Lateinischen, Sendung, Apostel, also ja, die Gesandten. Wir sind alle gesendet. Und mein Gebet ist einfach, dass wenn wir jetzt noch mehr Geschichten hören von Nordkamerun und Nordnigeria, dass das in euch etwas entflammt. Weil ihr alle schon irgendwo in Kontakt sind mit Schmerz. Jetzt schauen wir mal, wie das Teil funktioniert. Okay. Ja, das habe ich jetzt gerade. Hat nicht funktioniert. Okay, jetzt ist es weiter. Witzigerweise bin ich zweimal aufs Gleiche. Ja. Genau, das heisst, ihr seid alle schon im Kontakt mit Menschen oder habt etwas auf dem Herz, vielleicht etwas, was ihr in den Medien verfolgt und ihr merkt, hey, es lässt mich irgendwie nicht los. Ich muss immer wieder nachlesen und schauen, wie es weitergegangen ist. Und das ist die Art und Weise, wie Gott redet. Weil alles, was im Sichtbaren ist, auch Rings of Hope, die ich mit Freundinnen gegründet habe vor 8 Jahren, hat im Herz angefangen. Und es fängt ganz, ganz klein an. Es fängt damit an, dass er irgendeinen Artikel lest, irgendeinen Podcast hört. So fangen alle, auch die grossen Arbeiten an. Ich kenne Geschichte von Sam Global nicht, aber ich bin sicher, es hat so angefangen. Das heisst, ja, geht dem nach, wo ist euer Herz berührt? Und ich möchte euch jetzt ein bisschen Einblick geben, meine Geschichte. Ja, meine Geschichte ist im Ausland meine Berufung. Ich habe das schon gewusst als junge Erwachsene, dass ich möchte als Studium so ausgerichtet. Ich habe Sozioökonomie studiert, um in die internationale Zusammenarbeit. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich ein NGO gründe. Ich habe gedacht, ich würde irgendwo einen Job nehmen. Vielleicht im Ausland. Genau. Wir sind ein Viererteam, Gründerinnen, sind immer noch alle im Vorstand. Und wir initiieren die Hoffnungsbewegung. Das ist unser Auftrag, und zwar ganzheitlich. Wir glauben, dass Gemeinschaften, die um Jesus Christus zentriert sind, dass das der Nährboden ist für Hoffnung. Ihr könnt auf der Webseite dann noch mehr Infos anschauen, wenn euch das interessiert, um mehr darüber zu erfahren. Aber ich steige gerade ein in unsere Geschichte in Nigeria. Und zwar fange ich mit Nigeria an, auch wenn eigentlich der Fokus Kamerun ist, mit seinem Global zusammen, weil in Nigeria hat alles angefangen. Also, ob ich in die richtige Ziel da. Hast du das auch so gemacht, Andreas? Okay, jetzt ist es geklickt. Ich muss einfach vielleicht ein bisschen warten. Okay, wir schaffen es. In Nigeria ist seit über 10 Jahren herrscht eine humanitäre Krise. Das ist die gleiche, wie im Nordkamerun übergeschwappt jetzt ist. Und zwar ist Boko Haram radikal-islamische oder islamistische, sagt man auch, Sekten. Also sind längst nicht alle Muslime, die in Nigeria leben, ein Teil oder assoziieren sich mit denen, sondern die haben sich radikalisiert und verfolgen sowohl Christen wie auch moderate Muslime. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es hat 2 Millionen Binnenflüchtlinge, das heisst Vertriebene, die im eigenen Land sind. Und ja, die meisten, die Hauptleidtragenden sind die muslimische Bevölkerung, weil der ganze Norden von Nigeria ist muslimisch, der Süden ist christlich. Und es äußert sich so da, wie es der André schon gesagt hat, daher, dass Kirchen verbrannt werden, vor allem Männer werden systematisch getötet, also wenn sie sich nicht bereit erklären, um zu dieser Sekte dazuzukommen, auch junge Männer, und die Frauen werden oft verschleppt, damit man sich an Zwangs bekehren und dann zwangsverheiraten an die Krieger. Und ich bin schon seit mehreren Jahren habe ich von diesem Konflikt gehört. Einerseits hatte ich eine Freundin in Nigeria gehabt. Sie ist unterdessen zum Herr gegangen. Aber sie hat mich eingeladen, ihre Hochzeit 2013 als ihre Bootführerin. Und so bin ich das erste Mal von Nigeria und habe gehört über den Konflikt. Und später, als ich dann bei Mission 21 gestellt habe in Basel, hat die Krise ihren Höhepunkt erreicht. 2014 ist das Hauptquartier von dieser Kirche mit 1 Million Mitgliedern überrannt worden von Boko Haram. Sie haben das Kalifat ausgerufen. Und unsere Organisation Mission 21 ist in Nothilfemodus gesprungen. Sie haben, das noch, haben keine Ahnung von Katastrophenhilfe, aber sie haben gesagt, wir müssen dieser Kirche helfen, das sind unsere Partner. Aber wenn wir normalerweise Entwicklungszusammenarbeit machen, Landwirtschaft und so weiter. Und so bin ich noch weiter sensibilisiert worden. Und ich glaube, es gibt einfach keine Zufälle im Leben. Oder? Es ist wie ein goldiger Faden. In diesem Fall ist es jetzt ein blutiger Faden. Es hat sich durchgezogen. Und ja, so bin ich auf die Spur gekommen mit diesen Frauen, also dass ich einfach wie gehört habe, ja, die werden verschleppt. Ich habe einen Artikel gelesen, die Zeit, wie gesagt, die Medien spielen oft eine Rolle in der Art und Weise, wie Gott uns beruft. Und habe dann über dem gebetet, als ich den Artikel gelesen habe. Es hat mich besonders bewegt, dass die Frauen, wenn sie verschleppt worden sind und zum Teil wieder freigekommen sind, dass sie nachher von ihren eigenen Dörfern und Gemeinden wieder verstoßen worden sind, oder? Weil sie sind missbraucht worden, die sind mit Okkultem in Kontakt gekommen und die Leute hatten Angst vor ihnen, weil sie sich oft auch dann irgendwie in die Luft gesprengt haben, oder? Das sind dann auch so Suizidattentate, wo die Frauen verübt worden sind. Also man versteht auch, die Bevölkerung hat Angst gehabt. Aber ihr könnt einfach vorstellen, den Horror von diesen Frauen. Sie kommen aus einem Islamisierungscamp und werden wieder abgelehnt in ihren eigenen Gemeinschaften. Und das ist das, was mir wie das Herz umgedreht hat. Und ich hatte dann an diesem Abend einfach ein inneres Bild gehabt. Ich habe gesehen, wie ich dieser Frau, die Füße wasche, ohne irgendeine Botschaft zu haben. Ich wusste, ich kann nichts sagen. Ich kann nur mit ihr weinen und ihre Geschichte anhören. Und ich habe gesehen, wie ich ihren Ring anstecke und ihr sage, Gott hat dich nicht vergessen. Und das mit dem Ring ist mir ehrlich gesagt einfach nur im Nachhinein peinlich gewesen, also nächsten Tag. Also denkt, ja, Julia, jetzt ist irgendwie die Emotion mit dir durchgebrannt. Aber als ich dann, ich habe 3 Namen bekommen, 4 Namen von Kolleginnen von mir, wo ich gedacht habe, die lade ich ein, um mir auf Nigeria zu kommen, in Norden, um diesen Frauen Füße zu waschen. Und wir haben uns getroffen, die haben sich vorher nicht gekannt, und wir haben zusammen gebetet. Und ich habe nichts gesagt vom Ring, ich habe nur vom Füße waschen geredet, weil immerhin das steht ja in der Bibel. Ich habe wirklich keine Theory of Change für Ring. Und dann hat einfach eine von diesen Frauen hat einfach dann im Gebet ganz viele Ringe gesehen. Er hat gesagt, ich sehe einfach farbige Ringe, die ihr auf Nigeria bringt. Und so haben wir das angefangen ernst zu nehmen. Aber es war ein Weg. Und deswegen würde ich auch ermutigen, Gott redet sehr oft so, dass es uns zuerst nicht logisch vorkommt. Und oft kommt er nicht zuerst mit einem Bereich, wo wir Stärken haben. Ich bin Sozioökonomin, meine Freundinnen sind Pflegefachfrauen und Psychotherapeutin. Aber wir haben gewusst, jetzt müssen wir einfach Füße waschen. Zuerst kommt die Barmherzigkeit. Zuerst kommt das Herz. Und wenn ihr in der Bibel, in den Evangelien anlesen, heisst es immer und immer wieder, Jesus ist bewegt gewesen. Und im Griechischen, das ist wirklich etwas in der Nieren, in der Magengegend, in der Innereien bewegt. Und ich würde da wirklich einladen, geht dem nach, das, was euch bewegt, das ist Gottes Reden in euch. Er hat euch einzigartig geschaffen mit etwas, wo rezeptiv ist, also empfänglich für seinen Schmerz. Und ohne dem Schmerz rumzugehen, können wir die Hoffnung nicht erleben. Das ist die andere Botschaft, die ich heute Morgen für euch habe. Gott hat eine Strategie, wie dass wir unser Leben können hoffnungsvoll leben und es ist, indem wir uns für den Schmerz öffnen von anderen. Das ist absolut paradox und das ist die Message vom Kreuz. Jesus ist erhöht worden, nachdem er sich erniedrigt hat und gelehrt hat. Und es ist genau der gleiche Weg für uns. Es gibt keinen anderen Weg zu der Fülle vom Leben, wie dass wir uns zuerst ausleeren und hingehen und sterben ein Stück weit. Und ich lese euch einen Text von Jesaja 58, der mir heute Morgen aufs Herz gekommen ist. Und ich lade euch ein, um die Augen zu machen. Und die Bilder, weil die Bibel ist sehr bildhaft, einfach vor eurem inneren Auge zu visualisieren. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass du ungerechte Fesseln losmachst, dass du die Knoten des Joches löst, dass du die Unterdrückten freilässt und jegliches Joch zerbrichst? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass, wenn du einen Nackten siehst, du ihm Kleider gibst und dich deiner eigenen Familie nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen und die Morgenröte, Entschuldigung, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen wird. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früher Generationen wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Ja, und so sind wir losgezogen im 2015 zum ersten Mal. Entschuldigung. genau, an Norden. Wir sind etwa 10 Stunden über Land. Es hat viele Checkpoints gehabt, vom Militär, aber man hat im Endeffekt nicht gewusst, ob es Militär oder Banditen sind. In dieser Überforderung haben wir sehr fest gelernt, auf Gott zu hören, auf den Heiligen Geist. Wir haben alle Entscheidungen mit dem Heiligen Geist getroffen. Zum Beispiel, ob wir das Geld, also wir haben etwa 2.000-3.000 Franken gewechselt in Naira, das ist so ein Haufen Geld. Und wir haben gedacht, ja, wenn wir jetzt hier am Checkpoint, wenn die da das, unsere Koffer da suchen, das ist nicht so ideal. Vielleicht sollten wir es auf eine Bank deponieren und dann, wenn wir ankommen, holen wir das Geld wieder ab. Aber wir haben keine Ahnung gehabt, ob dann die Banken wirklich offen sind oder ob die dann Geld haben. Und dann haben wir einfach den Heiligen Geist gefragt, was sollen wir machen? Und dann haben wir die Eindruck gehabt, wir müssen sie in den Koffer verstecken, in verschiedenen Gepäck. Und dann tatsächlich, als wir dann angekommen sind, hat die Bank keine Liquidität gehabt. Also das ist so einfach ein Beispiel, wie wir einfach, wenn wir uns auf Gottes Sendung einlassen, also Mission in der Schweiz oder im Ausland, dann trainiert ihr uns. Und die Art von Gott, auf Gottes Stimme hören, die brauche ich jetzt in meinem Beruf. Aber ich habe sie auf dem Missionsfeld gelernt. Ja, wir haben dann diesen Frauen die Füße gewaschen. Da sehen wir vier Teams in jedem Ecke von diesem Schulhaus. Und haben ihnen die Füße gewaschen. Ja, es gibt viele Geschichten zu erzählen, aber ich möchte mich fokussieren auf die Frauen. Ja, das ist meine Freundin Katharina. Genau, eine Begegnung hat uns besonders beeindruckt. Das war die zweite Reise. Bei der ersten Reise haben wir 16 Ringe mitgenommen. Genau, der Heilige Geist hat gesagt, 16 Ringe. Und wir haben wirklich genau 16 Frauen getroffen, verschleppte. Und wir haben gemerkt, es gibt auch ganz, ganz viel. Das muss ich nachher sagen. Ich bleibe noch bei diesem Bild. Bei der zweiten Reise haben wir eine Gruppe von Frauen getroffen. Die sind ganz anders hergekommen wie alle anderen. Die meisten Frauen waren mit einem zerbrochenen Gesicht. Und die Frauen, die haben so richtig kühn drin geschaut. Und so haben wir 20 mit einem Bus, es war zu gefährlich für uns, um in diese Stadt zu gehen. Dann haben wir sie zu uns gebracht, um sie zu treffen. Und im Gespräch haben sie uns dann mitgeteilt, ja, wir sind alle zusammen, alle 20, sind wir von Boko Haram gefangen worden in einem Haus. Also respektive einzeln gefangen, aber alle in einem Haus. Und die Mami Martha mit dem hellrosa-roten Tüchli, die hat dann wie die geistliche Leitung übernommen und hat gesagt, Frauen, durch diese Türen sind wir reingekommen, durch diese Türen gehen wir wieder raus. Weil die eine Frau hat sich schon über die Mauern klettern und sie hat erst gerade einen Kaiserschnitt gehabt. Sie hat vor 3 Tagen hat sie geboren. Also, und hat sich über die Mauer, ihrem Mann ist verschossen worden vor ihren Augen. Sie war völlig von Sinnen gewesen. Hat zwei kleine Babys gehabt und hat sich einfach gerade auf die Flucht stürzen, oder? Also über die Mauer. Und hat sie gesagt, nein, durch diese Tür sind wir reingekommen, durch diese Tür gehen wir wieder rein. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir fasten. Und dann haben sie gesagt, wir haben nichts gegessen, wir haben am Boden geschlafen, wir haben uns demütigt vor Gott und wir haben einfach Exodus-Geschichte gelesen und gesagt, Gott, du bist der Befreier. Und dann hat Boko Haram gemerkt, dass die Frauen nicht einfach zu brechen sind im Geist, oder? Weil sie wollten zum Islam bekehren, damit sie nachher zwangsverheiraten mit diesen Kriegen. Und sie haben wirklich auch gebetet, dass sie nicht vergewaltigt werden. Gott hat irgendeinen Gestank ausgegossen über sie, sodass wirklich Männer sich... Also ja, es war wirklich mega speziell gewesen, also was die für Geschichten erzählt haben. Buben haben sie mitgenommen und haben das so ein bisschen abgeknüllt sind, weil sonst wären sie als Krieger verschleppt worden, oder? Die schon Teenagers waren. Also die Frauen haben wirklich wie eine Weisheit bekommen von Gott. Und sie haben gesagt, dann hat Boko Haram sie herausgefordert und hat gesagt, wir debattieren mit euch. Wenn ein Gott der wahre Gott ist, wenn ihr das beweisen könnt, dann lassen wir euch alle frei. Und dann haben sie die Gebildetsten unter sich, die Schule besucht haben, die haben sie dann wie als Sprecherinnen ausgewählt. Boko Haram hat auf dem Markt eine Bibel für sie gekauft und dann haben sie mit denen debattiert. Und Boko Haram hat einfach kein Argument gehabt. Sie haben immer wieder einfach die Worte zur Verfügung bekommen vom Heiligen Geist, wo sie genau dann gebraucht haben. Also für sie sind selber total perplex gewesen. Und das sind die drei Frauen. Und was uns so berührt hat, das sind drei Schwestern, die eben debattiert haben. Boko Haram hat sie nachher nicht freilassen. Aber kurze Zeit später hat nachher das Militär die Stadt Mubi, wo sie drinnen waren, befreit. Und irgendein Kind hat gemerkt, dass da eine Frau in diesem Haus hat. Und nachher haben sie von außen aufgeschlossen. Und was vorher noch war, das ist auch noch eine spezielle Anekdote, dass eine von diesen älteren Frauen, wie gesagt hat, also sie wollten in einen Sambisa Forest, das ist das Hauptlager von Boko Haram, sie wollten transportieren, weil sie haben gemerkt, die Frauen, die sind geistlich so wiff, wir können sie nicht bezwingen. Wir müssen sie zu einer höheren Instanz bringen. Und dann haben sie auf einen Lastwagen rauf, schon zum Transport verfrachtet. Und dann hat einfach die Mami Martha gesagt, und jetzt ein Geist von der Verwirrung über den Find. Ein Geist von der Verwirrung. Und dann haben die angefangen zu streiten und der Lastwagen ist nicht angesprungen. Und dann haben die Frau wieder zurück ins Haus bringen. Und wirklich in der gleichen Woche sind sie dann befreit worden. Und einfach diese Geschichte haben wir von diesen Frauen live erzählt bekommen. Und was so speziell war, ist, dass in der Schweiz hat ein Mann den Eindruck gehabt, dass er drei Ringe, die zusammengehören, mitgeben soll. Und das sind nicht die gleichen, aber das gleiche Design. Er hat gesagt, es sind drei Freundinnen oder drei Schwestern. Und das sind genau die drei Frauen gewesen. Also das heisst, Gott kennt genau und er hat ihnen einen Orden verliehen. Ich habe noch nie einer Frau einen Ring gegeben wie diesen drei. Das waren Heldinnen gewesen. Und ja, das hat mich so berührt. Also die Arbeit mit diesen Witwen die hat mich total transformiert, weil ich gemerkt habe, Gott ist so ein Herzenskenner. Zum Teil ist es vorgekommen, dass eine Frau gesagt hat, ich wünsche mir einen schwarzen Ring. Und wir haben genau einen schwarzen Ring, also mit schwarzen Perlen. Man würde ja normalerweise nicht kaufen, oder? Du kaufst rot und rosa, blau. Aber wir hatten einen Ring gehabt, mit schwarzen Perlen, der genau ihr gepasst hat, oder? Und das berührt mich total. Gott ist so mächtig, aber er zeigt seine Macht eben oft durch das ganz feine, zarte. Und ja, was hat es mit diesen Ringen auf sich? Ich habe wirklich mit dem gehadert. Also ich bin heim und dachte, nein, das kann ja nicht sein. Das ist humanitäre Katastrophe. Wir kommen mit Ring und mit Füßwäsche. Und was soll das überhaupt? Und dann hat mir Gott aus Johannes, also in welchem Kapitel, dort, wo Jesus das Brot vermehrt und wo er ihnen sagt, also wo sie ihn ja wollen dann zum König machen, also Zwangskrönung. Und dann sagt er ihnen, hey, ihr kommt mir nah, weil ihr satt worden seid. Nicht wegen dem Zeichen. Und ich glaube, das ist etwas, also das hat zu mir geredet, dass, ja, der Ring ist ein Zeichen, dass Gott zuerst um die Herzen wirbt. Und nachher kann er alles andere, den Reis, den sie brauchen, die Schulgebühren, weil ihre Kinder, damit die Kinder in die Schule gehen können, brauchen sie immer wieder Geld, oder? Das kann er dann von irgendeinem Kanal bringen. Er kann es über die Regierung bringen, über ein NGO, über die Nachbarn, über die Gemeinde. Aber ihr Herz muss wie in dieser Offenheit sein. Gott, du bist der Versorger von der Witwe und von der Weisen. Und dann können Gottes Ressourcen freigesetzt werden. Und das haben wir immer wieder erlebt, dass auch in unserem Projekt, wo ich jetzt noch in den letzten zwei Minuten drauf komme, das Gefühl, das ist jetzt irgendwie wichtiger, ja, dass auch die Mikrofinanzprojekte, die wir haben, die Geissenprojekte, die landwirtschaftlichen Projekte, dass im Endeffekt Gott oft übernatürlich versorgt hat. Nicht unbedingt über den menschlichen Kanal. Und ich glaube, das ist auch für uns eine Message. Wir suchen manchmal Gott, damit er unseren Magen füllt. Wo auch immer, dass wir es brauchen, das ist wahrscheinlich nicht Brot. Aber sehen wir das Zeichen? Sehen wir das Zeichen? Genau, ja, ich möchte jetzt einfach zum Schluss noch erzählen, dass die Witwenbewegung auf Kamerun gekommen ist. Und ja, ihr seht, ich habe mich ein bisschen vom Geist leiten lassen, es ist ein bisschen anders gekommen als auf dieser Presse. Mikrofinanzen, das ist die Kasse, wo sie ihr Geld jede Woche zusammenlegen. In Kamerun gibt es Frauen, die das Geld in der Erde verscharren müssen, weil wenn sie es im Haus hätten, dann könnte die Boko Haram vorbeikommen. Aus dem Hause können sie dann in ihre Landwirtschaft investieren. Wir geben ihnen auch Geissen. Wenn sie ein Baby haben, dann können sie das Babygeissen weitergeben. Dünger. Unterdessen auch viel biologische Dünger. Psychosoziale Unterstützung. Wir leiten sie an, wie sie miteinander beten können und ihre Traumas verarbeiten. Audiobibel, 70% können nicht lesen und schreiben. Da erzählen sie sich gegenseitig ihre Geschichte mit Blümchen und Stein. Blümchen fürs Schöne, Stein fürs Schwere. Und sie beten und brüllen miteinander. Und wir haben angefangen, Alphabetisierungskurs zu machen. Letztes Jahr sind 400 Frauen in der Schule. Die Schule leitet, die ist in der dritten Klasse. Wir arbeiten bewusst mit Witwen. Wir wollen nicht Fachpersonen einstellen, sondern Fachpersonen können die coachen. Ja, die Frau ist ich habe jetzt Englisch und sie hat 20 Schulen gegründet. Ich bin mega stolz auf sie. Und jetzt sind wir da im Norden von Kamerun und es ist so ein Vorrecht, mit der Helen zusammenzuarbeiten im grünen Kleid. Sie ist seit Jahrzehnten im Kamerun, im Tschad unterwegs und kann die Sprache, sie kennt Kultur, sie kann vermitteln, hey, ich als Schweizerin, beim Bischof müssen wir jetzt so vorgehen und anders und so. Das Protokoll in Afrika ist wichtig. Genau, und ja, wir haben jetzt wirklich im Januar die ersten 12 Frauen schulen. Da sind sie mit ihrer Box, mit ihrer kleinen Bank. Und das sind die zwei Koordinatorinnen. Da übergeben wir ihnen einen Laptop. Sie sind da so ein bisschen, oh my goodness, können wir das? Wir haben ihnen Smartphones gegeben und jetzt tun wir sie über WhatsApp-Call, tun wir sie coachen. Zwei Wochen, dann wir mit ihnen alle Wochen und unterdessen alle zwei Wochen. Und sie haben jetzt schon 12 Gruppen haben sie gegründet. Da sehen wir, das ist ein, so mit dem Handy ein Foto, wie sie da die Formulare ausfüllt. Oder wenn Frauen Geld sparen, dann schreiben sie immer auf, wie viel haben wir gespart, wie viel das Darlehen, das sie rausgenommen haben. Das ist alles mit dem Taschenrechner, genau. Und das ist ihre erste Gruppe. Und ihr seht, wie sie da ganz stolz die zwei Koordinatorinnen vorher so lächeln. Und erleichtert sind. Zwei Tage haben sie jetzt hier eine Gruppe geschult. Und ja, wir freuen uns, auch im nächsten Jahr haben wir etwa 30 Gruppen geplant, gell, Andreas? Ja. Ja, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass es euch ermutigt hat.